Schrecken an der Zapfsäule. Der Benzinpreis klettert immer höher. Werden Autofahrer abkassiert? Steuern, Weltpolitik oder Preisabsprachen bei den Ölkonzernen? Wer trägt die Verantwortung? Wird Autofahren bald zum Luxus? Der Sprit und die Multis. Abzocke an der Zapfsäule.
Ja, die öffentliche Erregung folgt fast auf Knopfdruck, sobald sich die Preisspirale nach oben dreht. Und schuld sind immer die anderen. Dieser Klassiker des öffentlichen Diskurses, den gibt es natürlich auch bei diesem Thema. Wir lassen uns trotzdem auf diesen Diskurs ein, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen heute zur Phoenix-Runde. Meine Gäste sind Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Klaus Bikar ist bei uns, der Hauptgeschäftsführer des Mineralölwirtschaftsverbandes, in dem alle wichtigen großen Mineralölfirmen organisiert sind. Jürgen Albrecht ist bei uns vom ADAC zuständig für Verkehrspolitik und Verkehrswirtschaft. Und Jürgen Döschner, der Kollege vom WDR im ARD-Verbund, einer unserer Energieexperten. Herr Bikar, es soll ja Personen und Verbände geben, die sich in der Rolle des Bad Guy, also des bösen Buben, erst so richtig wohlfühlen. Gehören Sie da inzwischen auch dazu?
Nein, man muss die Sache realistisch sehen. Und ich verstehe auch den Ärger der Kunden über den hohen Preis. Nur wer den Schuldigen bei uns sucht, ist sicherlich falsch. Denn die Benzinpreise in Deutschland gehören vor Steuern mit zu den niedrigsten in ganz Europa. Heute ungefähr 70 Cent. Teuer wird es erst, wenn die Steuer draufkommt, mit 90 Cent. Und ich denke, das sind Fakten, die man wahrnehmen muss.
Haben wir schon den ersten Schuldigen identifiziert, den Staat, reden wir aber auch noch drüber. Herr Mundt, das Bundeskartellamt, das rauft sich die Haare, weil diese verbotenen Preisabsprachen, die sind ja nun auch nicht nachzuweisen. Trotzdem schaukeln sich in letzter Zeit die Preise fast simultan gegenseitig hoch. Sind Sie da machtlos?
Nein, ich glaube nicht, dass wir machtlos sind. Man muss allerdings sagen, dass die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, in Anbetracht dessen, was wir am Markt an Verhalten der Unternehmen vorfinden, die sind natürlich begrenzt. Wir sehen unsere Macht darin, dass wir vor allen Dingen vielleicht die Unternehmen etwas stärken können, die nicht in diesem Oligopol der großen 5 Mineralölunternehmen drin sind. Mit anderen Worten, die freien Tankstellen. Wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass von denen etwas mehr Wettbewerb ausgeht gegenüber den großen 5.
Herr Döschner, da kommt ja ein Verdacht auf. Die Konzerne brauchen eigentlich gar nicht die sowieso verbotenen Preisabsprachen, denn das Resultat, Preise weitgehend bestimmen, vielleicht diktieren zu können, das erreichen sie auch mit der schlichten Existenz dieser Struktur der Mineralölwirtschaft.
Ja, Sie brauchen ja nur über die Straße zu schauen und zu gucken, was macht der Konkurrent. Und das ist ja nachgewiesenermaßen offenbar auch ein Mechanismus, der funktioniert. Aber abgesehen davon haben wir ja einen Trend, der weltweit nach oben zeigt bei den Ölpreisen und damit auch bei den Spritpreisen. Wir denken immer, das sei ein typisch deutsches Problem, rufen nach deutscher Politik, nach deutschem Kartellamt. Aber das ist ein weltweites Phänomen und ich glaube auch, dass es dagegen eigentlich kein Mittel gibt. Es gibt natürlich Trittbrettfahrer gewissermaßen, durchaus Reiche wie die Mineralöl in Unternehmen, aber auch Ölspekulanten und andere, die noch mit auf diesen Zug aufsteigen und den Trend nach oben verstärken. Aber die eigentlichen Ursachen für diese Preissteigerungen, die liegen woanders.
Herr Albrecht, das Bild ist ja der ohnmächtige Wutbürger hinterm Steuer. Ist der denn wirklich so ohnmächtig? Kann er was gegen diese Ohnmacht tun, auch wenn er nicht das Glück hat, an der luxemburgischen oder tschechischen Grenze zu wohnen?
Das kann er durchaus. Das Kartellamt hat ja in seiner Sektoruntersuchung festgestellt, dass es Wettbewerbsdefizite gibt auf dem Kraftstoffmarkt in Deutschland. Und da kann man, wenn man das ändern will, und wir wollen das ändern, sowohl an der Anbieterseite ansetzen, da gibt es einige Möglichkeiten, als auch auf der Nachfragerseite. Natürlich gibt es einen Teil der Nachfragerschaft, der nicht in dem Umfang preissensibel am Markt agiert. Und hier gibt es noch ein Potenzial für eine erhebliche Verbesserung durch Aufklärung und Information der Verbraucher über die Preisbildung, über die Preiszyklen, die es gibt und auch über die Art der Preissetzung seitens der Konzerne.
Wir bitten ja auch unsere Zuschauer immer, sich über Facebook oder E-Mail bei uns zu melden. Da will ich gleich zum Anfang zwei Zuschauerbeiträge zitieren, eher aus der Abteilung Philosophie. Ronny Winkler sagt, arbeiten gehen, um Autofahren zu können und Autofahren, um arbeiten zu gehen. Und ein Jan Nord und Facebook, wenn ich das richtig lese, als Absender der Deutsche Michel. Er schweigt und diskutiert am Biertisch. So zunächst mal die Zuschauerreaktion. Lassen Sie uns vielleicht mal ganz allgemein auf dieses Thema Benzinpreise sehen. Niedrige Benzinpreise, davon profitiert die Konjunktur und die Kaufkraft und von hohen Benzinpreisen die Umwelt. Was liegt uns mehr am Herzen, Herr Döschner?
Also ich glaube schon, dass uns die Umwelt näher liegen sollte als kurzfristige wirtschaftliche Vorteile. Aber ich glaube, dass das auch nicht eine Frage des Möchtens, Wollens ist. Ist auch nicht im Bereich der Politik, die Preise jetzt derart zu beeinflussen, ob sie nach oben oder nach unten gehen und ob wir jetzt Klima- und Naturschutz haben wollen oder nicht. Sondern wir haben vor dem Hintergrund der ausgehenden Ölreserven ein ganz anderes Problem, ein Phänomen, das wir im Grunde genommen nur dadurch beeinflussen können, indem wir uns wegbewegen von der Ölabhängigkeit zu einer Mobilität, die nicht mehr wie jetzt zu 95-98% vom Öl abhängig ist. Das ist, glaube ich, das Kernproblem. Dieser berühmte Peak Oil ist überschritten bei der konventionellen Förderung und das bekommen wir alle zu spüren. Und ich denke, dass das große Thema der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein wird. Die neue soziale Frage ist die Frage des Zugangs zu preiswerter Energie.
Diese Energiewende, die Herr Döschner anspricht, welche Rolle spielt da der Preis gerade fürs Benzin?
Nun, ich denke, dass die Sensibilität natürlich bei einem Teil der Autofahrer sehr groß ist. Beim anderen ist zumindest die Wahrnehmung auch in dieser Richtung gegeben. Richtig ist, dass die Verbräuche der Fahrzeuge weiter sinken müssen. Wir haben da einen Trend schon seit einigen Jahren, der auch an Geschwindigkeit gewonnen hat, auch durch eine CO2-orientierte Kfz-Steuer, die in Deutschland seit einigen Jahren gilt und die mittlerweile ein echtes Verkaufsargument ist. Wir freuen uns, dass es diese steuerliche Maßnahme gegeben hat und haben da auch mit eigenen Modellen in diese Richtung gewirkt. Wichtig ist aber, dass diese Entwicklung weitergeht. Ich glaube aber nicht, dass der Preis da allein das Entscheidende ist, denn es gibt Mobilitätsbedürfnisse, die gerade, wenn man den Arbeitsweg anschaut, sehr häufig mit dem Auto bewältigt werden müssen und weil keine Alternative zu gegebener Zeit oder auf der gegebenen Verkehrsrelation zwischen Wohnort und Arbeitsstelle zur Verfügung stehen. Und da muss eben natürlich auch die Fahrt erfolgen. Das kann man mit anderen Autos teilweise machen, das ist ganz klar. Aber der Preis ist natürlich ein Kriterium, das jetzt großes Augenmerk findet.
Nun ist das Bundeskartellamt da ja sehr preiskritisch, was den Benzinpreis angeht. Allerdings muss man ja sagen, es gibt ja auch einen ganz normal funktionierenden Marktmechanismus. Der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Und nach Benzin gibt es ja sehr hohe Nachfrage. Es gibt sehr viele Autos. Autofahren ist bei uns schon fast eine sakrale Handlung. Da würde man am ehesten noch Geld dafür ausgeben. Hohe Nachfragen bedeutet ja eigentlich auch ganz normalerweise hohe Preise.
Wir sind ja auch keine Behörde, die Preise kontrolliert in diesem Sinne. Unser Anliegen ist es eigentlich, darauf zu achten, dass die Preise im Wettbewerb zustande kommen, also wettbewerbskonform. Und das ist das, was wir wollen. Und wenn wir hier sehen, dass wir es mit einem Markt zu tun haben, der extrem transparent ist, Sie wissen, dass jeder Pächter die Tankstellen, die um ihn rumliegen, beobachtet, die Preise an die Konzernzentrale meldet, sodass der Markt extrem transparent ist. Die Unternehmen wissen von jeder Tankstelle in Deutschland mehr oder weniger zeitgenau, wie hoch der Preis ist. Wenn wir dann sehen, dass wir die Verflechtung zwischen den Unternehmen so vorfinden, wie wir sie vorfinden, gemeinsame Raffinerie, gemeinsamer Transport, gemeinsame Pipelines, also strukturelle Verbindungen zwischen den Unternehmen. Und wenn wir dann das Preissetzungsmuster sehen, das heißt, wenn wir sehen, dass immer eins von beiden Unternehmen, Aral oder Shell, bei der Preiserhöhung vorprescht, der jeweils andere nach exakt 3 Stunden nachzieht und die übrigen dann nach 5 Stunden, dann kann ich nur sagen, dann ist das eine Struktur und ein Preissetzungsverhalten, das Sie in keinem anderen Wettbewerbsmarkt in dieser Art und Weise vorfinden. Und ich will das jetzt nicht alles skizzieren, aber vieles spricht eben für uns dafür, dass wir es, weil es nur so wenig Unternehmen sind, nämlich genau 5, dass wir es eben mit einem Oligopol zu tun haben, dass sich wenig Wettbewerb untereinander macht. Und die freien Tankstellen, die den Wettbewerb machen könnten, sind in der Regel zu schwach, um diesen Wettbewerb wirklich zu beleben. Ich will sagen, in Summe haben wir damit den starken Verdacht, dass wir es hier eben mit einem Markt zu tun haben, wo die Preise schlicht und ergreifend eben nicht wettbewerbskonform zustande kommen.
Sie haben ja, Herr Picard, da eine einmalige Situation, jetzt wenn man es zum Beispiel mit dem Lebensmittelbereich vergleicht, von der Förderung bis zum Verkauf alles in einer Hand, also Herstellung, Handel, Vertrieb, was ja auch Möglichkeiten der Preisgestaltung enorm vergrößert.
Es sieht so aus, aber diese Bereiche sind völlig getrennt. Die Förderung ist ein Teil, der im Moment profitabel ist, wie Herr Döschner angedeutet hat. Das ist ganz völlig richtig und auch wichtig, weil hier natürlich dann Geld für die Investitionen, die neue Förderung gesteckt werden muss, generiert wird. Aber diese Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, auch mit ihren Raffinerien, verarbeiten nicht das eigene Öl. Wenn Sie alleine hier Berlin sehen, wir haben rundherum Berlin zwei große Raffinerien, das ist rein russisches Öl, was hier verarbeitet wird. Da kaufen die Unternehmen auf dem Weltmarkt das Öl ein, wie jeder andere Anbieter auch. Und auch die Produktpreise, um die es hier geht, das sind Weltmarktpreise. Da haben wir in Deutschland, an jedem Punkt Deutschlands, plus minus Fracht natürlich, Weltmarktpreise. Danach richten sich die Unternehmen. Hier kann kein Unternehmen, so groß oder klein es sein mag, einen Preis setzen. Und Wettbewerb haben wir auch. Um Preise. Wir haben zwar enorme Preisschwankungen, weil sich niemand erlauben kann, an einem Preis festzuhängen. Er muss seinen Wettbewerber beobachten. Das macht auch der Obststand auf dem Markt. Er kann nicht den gleichen Apfel, und wir haben generische Produkte, 10 Cent teurer im Kilo verkaufen wie der Nachbar. Das können wir auch nicht. Dann habe ich keine Kunden mehr. Und deshalb müssen wir reagieren. Deshalb geht der Preis rauf und runter. Ich weiß, das ärgert den Kunden. Wir können es nicht verhindern. Wir müssen einfach aufeinander reagieren. Und am Ende des Jahres, wir haben sehr viele Preisbewegungen, am Ende des Jahres, wenn man das Jahr 2011 sieht, hatten wir am Anfang des Jahres einen Preis von 1,47 bei Benzin, 1. Januar, und am 31. Dezember, nehmen wir den Stichtag mal, 1,54, 7 Cent teurer. Aber nur deshalb, weil auch die Einkaufskosten für Benzin genau um diese 7 Cent gestiegen sind. Und da möchte ich sehen, was ist da falsch dran? Das ist Wettbewerb, der gar nicht zulässt, dass wir mehr fordern als diesen marginalen Preis.
Gut, Herr Albrecht schüttelt mit dem Kopf, der Verbraucher, das ist ja schon fast eine eigene Wissenschaft, auf diese Preisschwankungen einzugehen. Also ohne Internet kommt man da ja gar nicht mehr zurück. Und Internetportale, die einem dann billiges Benzin weisen.
Ja. In der Tat ist das Thema sehr komplex, also da stimme ich Ihnen zu. Es ist nur nicht so, dass hier völlig unabhängige Unternehmen agieren am Markt. Es ist ja unbestritten, dass die 5 marktbeherrschenden Unternehmen in Deutschland, die Herr Mund angesprochen hat, auf allen Wertschöpfungsstufen von der Ölquelle bis zur Tankstelle tätig sind. Und auf diesen Stufen, auf der einen Stufe mehr, am Tankstellenmarkt ein bisschen weniger, Gewinne einfahren. Und wir brauchen die Zahlen hier nicht zitieren, die von den großen weltweit tätigen Konzernen an Gewinnen, gerade auch im letzten Jahr, da ging es nicht um 7 Cent, erwirtschaftet wurden. Und das sind natürlich wirklich ungewöhnliche Gewinne. Und es gelingt natürlich auch, das ist auch nicht selbstverständlich, in einer Phase steigender Ölnotierungen, wie wir sie gerade auch seit Beginn dieses Jahres hatten, mit Leichtigkeit diese Preise weiterzugeben, diese Produktkostenverteuerungen weiterzugeben an den Endverbraucher. Das haben sie im Lebensmitteleinzelhandel oder in anderen Branchen in keiner Weise, auch nur in ähnlicher Größenordnung.
Ich kann nicht
urteilen,
wie welche Margensituation im Lebensmitteleinzelhandel herrscht. Da
kann
ich
so
mich drüber auslassen. Aber in der Margensituation, in der wir sind, wo sie am Tankstellenmarkt 1 Cent pro Liter verdienen, da können Sie sich nicht erlauben, Preissteigerungen von mehreren Cent nicht weiterzugeben. Sie gehen sofort in den Verlust. Und es gibt ein Gesetz, die sogenannte Preisschere, dass wenn sich die Einstandskosten, das sind die Weltmarktpreise, die gelten auch am Raffinerietor, erhöhen, dann müssen Sie das an der Tankstelle nachvollziehen. Dann dürfen Sie gar nicht billiger anbieten. Das ist Faktum, oder, Herr Mund?
Also vielleicht erst vorab noch einen anderen Punkt. Wir streiten ja schon eine geraume Weile über die Frage, ist es tatsächlich so, dass die Konzerne an der Tankstelle nur 1 Cent pro Liter verdienen? Wir haben da so unsere Zweifel. Das ist
die Tankstellenpächter.
Die Tankstellenpächter. Also es ist ja noch nie, sage ich mal, aus unserer Sicht und uns gegenüber wirklich nachgewiesen worden, dass es wirklich nur dieser 1 Cent ist. Man muss ja auch sehen, es sind integrierte Unternehmen, die in der Lage sind, Gewinne auch zu verschieben, wenn sie das möchten. Viele sind von der Exploration über das Raffineriegeschäft bis hin zu den Tankstellen aktiv. Da haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch Marge zu verschieben, wenn Sie
das
möchten.
Warum sollte ich das tun, Herr Mundt?
Es gibt noch einen Punkt, Herr Picard. Es gibt ja nun die Preise der großen fünf, aber es gibt auch Preise von freien Tankstellen. Die liegen oft 1, 2, 3 Cent unter den Preisen der großen fünf. Ja? Nach Ihrer Diktion dürften die ja überhaupt kein Geld verdienen, weil sie eben diesen 1 Cent schon gar nicht verdienen können. Also für mich ist das in sich nicht wirklich stimmig, zumal es sehr schwierig ist, die Kosten an den Tankstellen zuzuhören. Es wird ja nicht nur Benzin verkauft. Ja, sie haben auch ein Shopgeschäft, das dort stattfindet. Auch hier sind Verschiebungen schwer nachvollziehbar. Also mit dem 1 Cent, das ist so eine Zahl, die da immer im Raume steht. Ob die wirklich belastbar sind, ist, da haben wir so ein bisschen unsere Zweifel.
Also es ist ja Fakt, dass die Mineralölkonzerne, die großen fünf, im letzten Jahr ungefähr, ich glaube, 105 Milliarden Euro Gewinn eingefahren haben. Also die kriegen schon einen ordentlichen Batzen mit.
Das habe ich auch nicht in Abrede gestellt.
Nur, was mich an dieser Diskussion stört, sei es aufgebracht vom ADAC, sei es vom Kartellamt, dass man den Eindruck erweckt, dass wenn es mehr Wettbewerb gäbe und wenn es diese großen fünf nicht gäbe und wenn es diese großen Gewinnmargen von den Mineralölkonzernen nicht gäbe, dann wäre der Benzinpreis erheblich niedriger. Nein, das wäre er nicht. Wir brauchen nur in andere Länder zu schauen, wo die Situation von der Aufteilung des Marktes her anders ist. Wir haben weltweit das Phänomen, dass die Ölpreise steigen. Wir haben im letzten Jahr, im Jahr 2011, den einmaligen Fall gehabt, dass der Durchschnittpreis für Brent, also diese europäische Leitmarke, über 100 Dollar war im Durchschnitt. Das war der höchste Durchschnitt in der Geschichte der Preisbildung dieser Ölmarke. Sorte. Und das ist ein Phänomen, das zurückzuführen ist eben auf das, was ich vorhin erwähnte, dass das Öl weltweit immer knapper wird. Wir kommen noch nicht einmal dem entgegen, indem wir weniger Benzin verbrauchen. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland einen Minderverbrauch um etwas mehr als 4% gehabt.
Aber mehr Geld für Importe ausgegeben.
Wir haben aber trotzdem mehr als 24% auf die Importe draufschlagen müssen, weil der Ölpreis so stark gestiegen ist. In USA ist dasselbe Phänomen. Ja. Der Verbrauch ist um 10% runtergegangen, die Spritpreise um über 20%,
dann
über
40% nach oben. Dann lassen Sie uns doch mal zu diesen Kostenfaktoren und zu diesen Kostentreibern und Nachfrage kommen. Da kommt jetzt auch gleich wieder der Zuschauer ins Spiel. Dominik Pete schreibt, solange die Autobahnen voll sind und die Spaßgesellschaft sich ihrer Mobilität erfreut, kann der Spritpreis gar nicht zu hoch sein. Ist das auch eine, eben nochmal die Frage nach der Nachfragesituation, auch die Art, wie wir mobil sind, ist das auch ein Kostentreiber?
Ja, natürlich. Also solange wir bereit sind, unseren Tank eben auch für 60, 70, 100 Euro voll zu machen, solange wir das Geld locker haben, solange wird der Preis auch so hoch bleiben und beziehungsweise wird man das verkaufen können, wird man damit Gewinne machen können. Ich glaube, dass aber die Schere auseinandergehen wird. Es wird einen immer größeren Kreis von Menschen geben, die sich das gar nicht mehr leisten können, die ihre Mobilität einschränken müssen, sei es mit dem Auto oder mit anderen Mitteln. Und es gibt dagegen einen kleinen Kreis, der da weiter mit den großen SUVs und so weiter durch die Gegend fahren wird, ob der Spritpreis jetzt bei 2 Euro oder 3 Euro liegen wird. Wir bekommen eine gewissermaßen eine Energieklassengesellschaft. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass der Zugang zur Energie die neue soziale Frage ist, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist. Das Öl wird uns nicht ausgehen, aber es wird so teuer werden, dass viele Leute das nicht mehr bezahlen können.
Im Mund. Wir haben es hier schlicht und ergreifend mit einer unelastischen Nachfrage zu tun. Die meisten Leute, wir sprechen hier ja nicht primär über die Leute, die am Wochenende ihr Auto benutzen, um irgendwo hinzufahren und sich einen schönen Tag zu machen, was ich auch ehrenwert finde, sondern wir sprechen vielmehr über viele Leute, die ihr Auto brauchen, um damit zur Arbeit zu fahren. Wir sprechen im Kern über unsere wirtschaftliche Struktur hier. Vieles, was wir auf der Straße am Benzin verbrauchen, verbrauchen wir, damit die Wirtschaft läuft. Denken Sie an den Güterverkehr, denken Sie an die Leute, die zur Arbeit fahren. Und wie gesagt, das ist das, was wir unelastische Nachfrage nennen. Die Leute haben gar nicht die Wahl, ob sie das Auto benutzen oder ob sie das Auto nicht benutzen. Viele sind schlicht und ergreifend darauf angewiesen. Und im wirtschaftlichen Bereich ist man in vielen Bereichen schlicht und ergreifend darauf angewiesen.
Der Verbrauch sinkt seit 2005.
Ja. Vielleicht noch einen Nachfragefaktor. Da sagt Mark Keller, das Erdöl geht zur Neige, meint er. Gleichzeitig wächst der weltweite Energiehunger, billiger wird es nimmer. Damit ist ja unter anderem gemeint Nachfrage in den Schwellenländern, also Indien und China. Da kommen die Automobilfirmen Firmen kaum mit der Produktion nach. Diese Autos fahren auch nur mit Benzin. Welche Rolle spielt gerade diese steigende globale Nachfrage?
Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Treiber der Nachfrage. Die OECD-Länder haben tatsächlich sinkende Verbräuche, da haben Sie völlig recht. Aber der massive Schub kommt von den Nicht-OECD-Ländern, also Indien, China. Aber auch da sieht man, dass China ja massiv an Effizienzsteigerung der Fahrzeuge interessiert ist, auch Gesetze erlässt, ähnlich wie in Deutschland oder in Europa. Also da wird man nicht mit dem exponentiellen Wachstum rechnen, aber trotzdem mit einem deutlichen, was natürlich die Nachfrage erheblich beeinflussen wird. Und ich gebe Ihnen auch recht, Sie haben eben gesagt, billiger wird es nicht. Es ist sicherlich die Quellen, die Förderung des Öls wird immer teurer werden. Die billigen Quellen sind sozusagen jetzt in Betrieb, aber die neuen werden teurer werden, das stimmt. Aber wenn Sie den Vertrieb mal rausnehmen oder die Förderung bis zum Vertrieb, ich habe das mal ausrechnen lassen vom IW in Köln, dann sind das rund 4-5 Cent, die, wenn die gesamte Kette von der Förderung bis zur Tankstelle auf Gewinn verzichten würde, das Benzin billiger würde. Und das ist sicherlich nicht, ist schön, für den Verbraucher wäre schön, aber das ist nicht der treibende Faktor. Der treibende Faktor ist tatsächlich der Ölpreis, der durch die Ölförderstaaten natürlich gelenkt wird.
Gut, wenn der Benzinpreis so hoch ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten außerhalb des Wettbewerbs oder der Nachfrage und des Angebots. Stichwort Mineralölsteuer, sehen Sie da einen sinnvollen Ansatz, dem Verbraucher das Geschäft etwas zu erleichtern?
Ja, wir müssen natürlich feststellen, dass die Energiesteuerlast, also Mineralölsteuer, und da kommt ja die Umsatzsteuer in Deutschland nochmal drauf, mit bei heutigen Preisen insgesamt über 90 Cent je Liter auf einem sehr hohen Niveau liegt, auch im internationalen Vergleich. Und dass dies natürlich das Fundament dieser Rekordpreise bildet, die wir momentan an den Tankstellen in Deutschland haben. Dazu kommt der gestiegene Ölpreis. Ich denke, dass als naheliegende steuerliche Maßnahme nun eine Anpassung der Entfernungspauschale notwendig wäre, die ja im Jahr 2004 gekürzt wurde und die eigentlich denjenigen, die hohe Kosten für den Arbeitsweg auf sich nehmen müssen, heute nicht die entsprechende Berücksichtigung im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung bietet. Ich möchte aber Herrn
Picard... gibt es aber wahrscheinlich nicht, denn der Bundesfinanzminister Schäuble sagt, kommt nicht in Frage. Außerdem sei diese Pauschale ja auch eine verkehrsmittelunabhängige Pauschale, ob jetzt Fahrradfahrer, Omnibusfahrer oder Omnibusbenutzer und Autobenutzer, die werden da alle gleich behandelt.
Das ist richtig. Der Fahrradfahrer wird aber keine 30 Kilometer pro Tag fahren. Und der ÖV-Nutzer hat genauso, also der öffentliche Verkehrsmittelbenutzer, ganz genauso Kostensteigerungen in den letzten Jahren gehabt, die ähnlich stark waren wie beim Individualverkehr. Ich möchte aber trotz der hohen Steuer und trotz der hohen Produktkosten den Wettbewerb nicht außer Acht lassen. Und ich denke, mein Vorredner hat das ganz gerne ein bisschen verschwiegen. Der funktioniert nicht optimal. Da braucht man sich keine größeren zweistelligen Centbeträge erhoffen, die dann an Nachlässen an der Zapfsäule möglich wären. Aber Potenziale sind da. Das Kartellamt hat dies ganz klar festgestellt, dass der Wettbewerb aufgrund der marktbeherrschenden Stellung der 5 großen Unternehmen in Deutschland nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Das heißt, es werden mehr Gewinne gemacht als bei einem gut funktionierenden Wettbewerb. Und diese Situation mag natürlich für Ihre Unternehmen, die Sie vertreten, bequem sein. Das verstehe ich ja. Gewinne sind ja nichts Verbotenes in der Marktwirtschaft. Aber aus Nachfragersicht ist das keine gute Situation. Wie sollten wir ändern?
Ich würde auch gerne nochmal zu Herrn Döschner sagen, es kann eigentlich nicht unbedingt die Frage sein, wie viel geht der Preis tatsächlich runter. Wir reden hier über einen Bereich, der volkswirtschaftlich eine enorm große Bedeutung hat und wo es deswegen aus meiner Sicht umso wichtiger ist, dass der Wettbewerb an dieser Stelle funktioniert. Wenn ich das richtig weiß, bedeutet 1 Cent Preiserhöhung oder 1,5 Cent Preiserhöhung an der Zapfsäule in Summe 1 Milliarde Euro Mehrbelastung für den Autofahrer und damit 1 Milliarde mehr für die deutsche Volkswirtschaft. Und das ist aus meiner Sicht ein Grund, trotz der hohen Steuern, wo der Gesetzgeber vielleicht tatsächlich was tun könnte. Aber das ist für uns natürlich kein Grund, den Bereich, wo Wettbewerb möglich ist und wo vielleicht Preissenkungen, und seien sie auch geringfügig möglicherweise drin sind, den außer Acht zu lassen. Also deswegen teile ich nicht so ganz Ihre Betrachtung, dass das alles nur eine Frage des Volumens ist. Das ist auch eine Frage, wie sehr belaste ich die Volkswirtschaft insgesamt mit den Kosten, die wir für Mineralöl, für Benzin an der Zapfsäule ausgeben müssen.
Es geht bei Ihnen also nicht nur um Wettbewerb, sondern auch inwieweit dann die Ökonomie geschädigt wird.
Ja, der Wettbewerb ist aber konkret zu diesem Thema. Wir gehen nun mal davon aus, dass Wettbewerb das effizienteste, das beste Ergebnis hervorbringt. Und das ist etwas, was wir in einem solchen Bereich erst recht wollen müssen.
Wir haben auch nichts gegen Wettbewerb. Und der Wettbewerb existiert oder funktioniert nicht nur mit dem Mittelstand, sondern genauso auch unter den großen Unternehmen. Sogar harter Wettbewerb, denn jeder kämpft um den Kunden. Und im Endeffekt ist klar, Menge mal Marge macht das Ergebnis aus. Und je mehr Menge ich produziere, ich Kunden anlocke, umso mehr Ergebnis habe ich. Das ist ganz klar. Und wenn Sie mal sehen, die großen Unternehmen sind deshalb stark, nicht weil sie Marktmacht haben, wie Sie sagen, sondern deshalb, weil sie attraktiv sind. Denn die großen 5 Unternehmen, die Sie immer nennen, die haben ungefähr doppelt so viel, mehr als doppelt so viel Absatz auf ihren Stationen als kleinere Unternehmen, als der Mittelstand. Und das ist sicherlich nicht darauf zurückzuführen, dass man Marktmacht auf den Kunden hat oder ihn hypnotisiert, dass er auf die Stationen kommt, sondern er findet die Stationen attraktiver, das Angebot besser, da ist Wettbewerb, da gibt es auch unter den Großen jede Menge Rabatte. Ich kann sie aber verteilen. Der eine gibt hier Kärtchen zum Abstempeln, da können Sie DVDs hinterher kostenlos bekommen oder Sie können einen Hamburger, das ist für mich gut, Sie können einen Hamburger für 50 Cent bekommen, Sie können einen Liter Benzin für 2 Cent billiger bekommen. Das sind doch alles Wettbewerbsaktionen, wo jeder versucht, dem anderen Kunden abzuringen. Was wollen Sie mehr? Sie haben ja nicht mal beziffert in der Sektoruntersuchung, wie viel höher denn der Preis wohl sei als in einem für Sie idealen Umfeld. Dann sagen Sie mal, wie hoch.
Ja. Herr Picard, Sie wissen so gut wie ich, dass das eine Zahl ist, die Sie nicht konkret berechnen und konkret auswerfen können.
Ja, aber man kann nicht Behauptungen aufstellen und keine Zahlen.
Das können
nennen.
Sie übrigens nicht nur in diesem Markt nicht, das können Sie auch in anderen Märkten nicht. Ich sag mal, wir wollen uns hier von den Grundlagen der Ökonomie aus meiner Sicht jetzt mal nicht zu weit entfernen. Und der PK umgekehrt kann ich genauso gut sagen, auf die ganzen Punkte, die wir immer vorgetragen haben, die Verflechtung der Unternehmen untereinander, die Tatsache, dass es für Newcomer aufgrund dieser Verflechtung, aufgrund der Tauschverträge der Unternehmen unglaublich schwer ist, in diesen Kreis hineinzukommen. Die Preissetzungsmuster, die Sie ja nun tatsächlich haben, die ja, ich sag mal, darauf hindeuten, dass die Unternehmen sich untereinander wirklich blind verstehen. Ich kann Preiserhöhungen völlig ohne Risiko vornehmen, weil ich genau weiß, dass meine Wettbewerber innerhalb auch noch eines Zeitraumes, den ich genau kenne, dieser Preiserhöhung folgen werden. Ja, und ich möchte auch nochmal zurückkommen auf das, was Herr Albrecht gesagt hat. Es ist der einzige Markt, den ich auch kenne, wo es den Unternehmen möglich ist, gestiegene Großhandelspreise, die wir im Moment ganz zweifellos haben, unverzüglich, nämlich unmittelbar und eins zu eins auf die nächste Marktstufe weiterzugeben. Nächste Marktstufe heißt an den Autofahrer.
Ganz genau. Aber genauso, wenn Sie mal sehen, der Euro ist stärker geworden seit gestern und heute sind die Preise gefallen. Das ist auch Wettbewerb. Sie gucken immer auf die höheren Preise. Es geht genauso auch andersrum. Nein, das muss man auch sehen.
Aber die Währung ist jetzt zunächst mal nicht unbedingt mit der Mineralölwirtschaft zusammen. Gestern oder vorgestern war ein Film zu sehen, dass ein Tankstellenpächter bis zu 8-mal am Tag seine Preise anpassen muss. Und sein Hauptinstrument ist das Internet und er beobachtet die Tankstellen im Umkreis von 10 Kilometern und drückt sofort auf den Knopf, wenn dort auf den Knopf gedrückt wird. Und das ist für eine Form von Wettbewerb, die sozusagen fast wie im Hochfrequenzhandel der Börse stattfindet.
Ich halte das für Pseudo-Wettbewerb. Das wird immer gerne vom Mineralwirtschaftsverband, diese hohe Zahl der Veränderungen, der Preisveränderungen, sowohl nach oben als auch nach unten, wird immer als Beleg für den Wettbewerb genannt. Aber es ist ein Pseudo-Wettbewerb, denn er führt am Ende ja doch nicht dazu, dass der Preis eher sinkt, sondern wir haben trotzdem schauen Sie mal im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir heute sind
beim Benzinpreis. Ja, aber das liegen gestiegene Einkaufskosten.
Das Argument kommt jetzt.
Ja, das ist so.
Ich will nur nochmal, um das Missverständnis gar nicht erst auftreten zu lassen, dass ich gegen Wettbewerb wäre. Schon mal gar nicht bei den Mineralölunternehmen. Überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass man da nicht zu viel Hoffnung den Autofahrern macht, dass wenn man jetzt die Marktmacht der großen 5 brechen würde, dass dann der Preis radikal nach unten gehen würde. Ich halte diese Frage des Wettbewerbs im Spritmarkt für viel wichtiger in dem Punkt oder deshalb, weil diese großen 5 oder wie viel es auch immer am Ende sein mögen, solche Einfluss auf die Politik insgesamt haben, was die Mobilität angeht. Das sind Beharrungskräfte, die verhindern, dass wir unsere Mobilität umstellen, sei es auf Elektromobilität, sei es auf Gas. Ich habe schon, als ich 1984 im Studio Kleve an der deutsch-holländischen Grenze angefangen habe, beim WDR ein Gasauto gekauft. Da habe ich in den Niederlanden für 20 Pfennig den Liter getankt. In Deutschland hat sich das nie durchgesetzt. Dreimal darf man raten, warum nicht? Weil natürlich jeder Liter Gas, Flüssiggas, der hier verkauft werden würde, der würde zulasten der Rechnung der Mineralölkonzerne gehen.
Das hat nicht den Grund. In Holland ist LPG steuerbefreit, wie es heute auch in Deutschland ist. Und wir beteiligen uns daran. Wir bieten das Produkt an. Wir haben 450.000 Fahrzeuge auf der Straße, auch über 1.000 Stationen, die es anbieten. Aber wenn die Steuerbefreiung nicht da ist, gibt es keine Wettbewerbsfähigkeit. Und damit kann das Produkt auch nichts im Markt werden. Also auf der anderen Seite ist es richtig, im Moment haben wir mit Benzin einfach so einen preiswerten Energieträger, dass alle Alternativen nicht wettbewerbsfähig sind. So ist es.
Also vielleicht noch mal zu den...
Es zählt ja, was am Ende bezahlt
werden muss. Vielleicht noch mal ganz kurz, das muss ich hier aufklären. Die Frage, ob schwankende Preise ein Beleg für Wettbewerb sind. Also da kann ich nur kontern mit einem Beispiel aus Kanada. In Kanada hatten wir ein Benzinkartell, ein nachgewiesenes Benzinkartell. Und dieses Kartell hatte exakt die Vereinbarung nach einem Muster, wie wir es in Deutschland vorfinden. Das heißt, es war in diesem Kartell vorab geklärt, wer die Preiserhöhung vornimmt und in welchem Umfang. Und wir haben dort genau dasselbe Phänomen beobachtet wie hier auch. Wir hatten einheitliche Preiserhöhungen und dann war es genau wie in Deutschland. Der Preis bröckelt dann so ganz langsam wieder runter, weil sie haben es natürlich mit mehreren Unternehmen zu tun, die irgendwie ein Gleichgewicht finden müssen. Also es besteht kein Zusammenhang dazwischen, wie viele Preisbewegungen haben. Sie haben das alleine hat mit Wettbewerb noch nichts zu tun. Ist die Frage, welche Preisbewegung.
Lassen Sie uns mal, weil hier der Begriff der Beharrungskräfte gefallen ist, vielleicht den Ball mal zum Verbraucher zurückspielen. Beharrungskräfte gibt es ja nach der Diktion und nach der Definition von Herrn Döschner ja vielleicht auch in der Automobilindustrie. Und wenn man die dann zur Rede stellt und sagt, warum solche riesigen Fahrzeuge, solche Spritfresser, dann sagen die, der Kunde will das haben.
Ja, hört man immer wieder. Das ist natürlich jetzt auch für den ADAC zum Teil schwer nachvollziehbar. Es ist ja nur eine sehr breite Palette von Produkten, die angeboten und nachgefragt wird. Und diejenigen, die die Erstfahrzeuge kaufen und letzten Endes darüber entscheiden, welcher Bestand in einigen Jahren in Deutschland vorherrscht, das ist natürlich nicht der Durchschnitt der Autofahrer hinsichtlich ihrer Ausgabebereitschaft, hinsichtlich ihres Einkommens. Vielleicht erklärt sich daraus natürlich manches, aber man sieht schon, dass die Kraftstoffverbräuche der Fahrzeuge zurückgegangen sind. Und da gibt es ja auch technische Gründe und das muss weitergehen, denn der Trend bei den Kraftstoffpreisen weist natürlich nach oben. Es war keine Einbahnstraße, wie wir im Jahr 2008 gesehen haben, da ging Öl noch unten und mit einem gewissen Abstand dann auch Benzin. Das muss man ja doch durch ein bisschen Wettbewerb dann erst erreichen und deswegen dauert es ein bisschen länger, weil er nicht so richtig funktioniert immer. In die andere Richtung haben sie es jetzt ganz hervorragend wieder hinbekommen und das haben wir gleich bezahlen müssen und das wird auch so weitergehen. Deswegen ist es natürlich wichtig und wir empfehlen auch jedem unserer Mitglieder, die fragen, was soll ich für ein Auto kaufen, kauft ihr eines, was wenig verbraucht, das ist ganz klar. Also nur man muss wissen, die Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht jeder kann mit einem Kleinwagen fahren, weil er was transportieren muss, weil er Familie hat, vielleicht einen Kinderwagen oder wie auch immer. Deswegen muss man halt schon überlegen, was man für den eigenen Bedarf eben benötigt und was nicht.
Also diese Vermutung vom Anfang der Sendung, dass die Preise auch eine sogenannte ökologische Lenkungswirkung entwickeln können und entwickeln werden, davon können wir ausgehen.
Die ökologische Verbesserung, die wir gerade beim PKW ohne jeden Zweifel während der letzten Jahrzehnte hatten, die kamen vor allen Dingen von der Ordnungspolitik, also immer strengere Abgasnormen. Und dieser Weg, an dem wir ja auch intensiv mitgearbeitet haben, der war sehr erfolgreich und der muss natürlich weiter
fortgesetzt werden. Wenn die Abgasemissionen halbiert worden sind, aber der Benzinverbrauch bei manchen Fahrzeugen sich durch die PS-starken Motoren verdoppelt hat.
Gut, aber der Benzinmarkt in Deutschland, der schrumpft ja trotz stagnierender oder leicht steigender Fahrleistung von Jahr zu Jahr. Umso erstaunlicher ist, dass es immer wieder gelingt, auch Preisanhebungen durchzusetzen, die eigentlich über die Produktkostenverteuerungen hinausgehen. Da braucht man den Wettbewerb. Ich komme immer wieder darauf zurück. Hier müssen wir noch was erreichen. Und da ist es, Herr Döschner, nicht entscheidend, wie weit diese Kräfte eines stärkeren, eines intensiveren Wettbewerbs reichen, welche Preissenkungen damit erzielt werden können. Entscheidend ist, dass wir den Wettbewerb bekommen, der heute nicht so gut funktioniert in Deutschland, wie es sein sollte.
lassen Sie uns nochmal auf die Struktur der Mineralölwirtschaft schauen. Das ist alles in einer Hand, von der Förderung bis zum Verkauf. Ich glaube, man nutzt auch gemeinsam Raffinerien, man hilft sich bei Engpässen gegenseitig aus. Das hat so das Gefühl, als sei die Mineralölwirtschaft so ein einziges riesiges Ölfass, wo das ganze Öl hineinfließt, dann kann man eigentlich im Prinzip schon gar nicht mehr unterscheiden, was gehört Shell, was PP, was Total. Diese mangelnde Möglichkeit der Abgrenzung untereinander, dieses sozusagen gemeinsam im gleichen Boot sitzen, ist das das eigentliche Problem, das Kartell, das Wettbewerbs-, das preisrechtliche Problem beim Benzinpreis?
Der Rohölmarkt ist ja ein Weltmarkt und das ist ein relativ komplexes Gebilde, in dem die privaten Ölkonzerne, wie wir sie hier kennen, Shell, Exxon, BP, eine immer kleinere Rolle übrigens spielen, weil ihr Zugriff auf die Reserven, die noch verfügbar sind, ist in den letzten Jahrzehnten erheblich geschrumpft. Die haben sehr, sehr große Schwierigkeiten, überhaupt noch Quellen zu finden. Deshalb bohren ja so Unternehmen wie eben BP oder Exxon in der Tiefsee, in der Arktis oder sonst wo. Die großen Reserven liegen bei den staatlichen Konzernen in Saudi-Arabien, in Russland, in anderen Ländern. Man sagt, ungefähr 70-80% der noch verfügbaren Reserven liegen bei diesen staatlichen Konzernen, auf die Privaten gar keinen Zugriff haben. Aber das Interessante ist, dass es trotzdem einen gemeinsamen Markt gibt, an dem sowohl die privaten als auch die staatlichen Konzerne beteiligt sind, einen gemeinsamen Ölmarkt. Wir wissen alle, es gibt diese Leitsorten wie WTI in den USA oder Brent hier und daran orientiert sich der Preis. Ich erinnere oder zitiere immer Jürgen Grossmann aus der Energiewirtschaft, der mal gesagt hat, der Preis für den Strom hängt nicht von den Kosten ab, sondern der hängt davon ab, was wir am Markt bekommen können dafür. Und ein saudi-arabischer Scheich, der das Öl für 5 Euro aus dem Boden holt, der wird den Teufel tun, das für diesen Preis auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Der verkauft das für diese 122 oder 123 Dollar pro Barrel. Und so ist die Preisgestaltung, orientiert sich eben an dem teuersten geförderten Öl.
Wenn es vor allem um staatliche Produzenten, jetzt geht die 70% der weltweit verfügbaren Reserven noch zur Verfügung haben, was hat das für die Versorgungssicherheit eigentlich für Konsequenzen? Wenn man so hört, Saudi-Arabien, Russland, das sind ja Staaten, die politisch nicht ganz unproblematisch sind, drücke ich mich mal zurückhaltend aus.
Auf der anderen Seite sind die Haushalte dieser Staaten heute auf den Ölexport angewiesen. Der Haushalt für Saudi-Arabien, Russland glaube ich auch, liegen heute bei einem Rohölpreis von 90 Dollar, ist der ausgeglichen. Also die müssen die Länder mindestens haben, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Und dafür müssen sie auch Öl exportieren. Das ist für uns, was Versorgungssicherheit angeht, auch eine Sicherheit. Gar keine Frage. Also Sie können nicht einfach sagen, wir schalten jetzt ab. Das waren damals die Ölkrisen, da ginge das, aber heute geht das sicherlich nicht mehr. Nicht?
Aber müssen wir uns auch vom Iran keine Angst machen lassen?
Saudi-Arabien hat ja gesagt, dass sie das Förderdefizit ausgleichen, aber der Markt ist dann immer skeptisch, wird es wirklich kommen und das kann man auch niemandem verdenken, dass es diejenigen gibt, die auf Nein wetten und die anderen auf Ja wetten, daraus ergibt sich dann ein Preis, das ist ganz klar. Aber die Stärke, wie jetzt gesagt wird, durch eine Raffinerie, ob sie nun Gemeinschaftsraffinerie ist oder eine einzelne Raffinerie, ich würde sagen, ist eine Last. Wenn Sie heute eine Raffinerie wollen, Sie können ja viele kaufen. Wenn sie nicht geschlossen werden oder bankrott gehen, wie wir das jetzt erleben, dann versuchen sie über Wasser zu bleiben. Da ist sicherlich keine Stärke. Und das Transportsystem, dass das geteilt wird, davon profitiert auch der Mittelstand von. Stellen Sie sich doch mal vor, die Großen würden eine eigene Logistik aufbauen. Das könnte man vielleicht hinbekommen. Durch die Economies of Scale wäre die sogar günstiger als für einen Kleinen. Der Mittelstand oder kleinere Strukturen haben doch nur eine Chance, dass man einen völlig freien Markt hat. Weder das Rheinschiff, noch der Tankwagen auf der Schiene, noch auf der Straße sind Konzernwagen. Da steht manchmal das Logo dran, aber es sind alles freie Unternehmen, die für uns, für den Mittelstand, für jeden fahren. Und das ist ein Vorteil dieser Markt. Er öffnet sich dadurch. Wenn Sie keinen neuen Wettbewerber im Markt sehen, ist es vielleicht auch der Grund, dass der Markt nicht attraktiv ist in Deutschland?
Die Struktur des Marktes, die Sie eben ansprachen, ist sicherlich nur Teil des Problems. Das sehen wir ja auch so. Es ist nicht ein großes Ölfass, aber man muss die Verflechtungen zur Kenntnis nehmen. Man muss natürlich auch sehen, dass die Verflechtungen unter anderem auch Effizienzen generieren. Zum Beispiel der Tausch von Benzinmengen, der kann sicherlich auch effizient sein. Was mich halt manchmal wundert ist, wir haben eben schon die Gewinne der großen Mineralölfirmen angesprochen. An der Tankstelle verdienen sie maximal 1 Cent. An der Raffinerie verdienen sie gar nichts, die ist nur eine große Last. Da fängt man an, natürlich sich zu fragen, wo kommen die Gewinne eigentlich her, wenn zumindest auf diesen Marktstufen offensichtlich entweder gar kein Cent oder Verluste eingefahren werden.
Dafür gibt es eine Vermutung bei den sogenannten, nennen Sie sich Upstreams?
Da brauchen Sie nicht vermuten, das können Sie denn
im Lebensmittel nachlesen. Bei der Ölförderung wird Gewinne gemacht und bei den Downstreams, also bei dem Verkauf eben keine.
Für die Förderung des Öls ändern sich natürlich bei den Konzernen nicht von heute auf morgen.
Und damit sind wir natürlich an einem Punkt, wo wir feststellen müssen, die Gewinne macht man also genau dort, wo es keine Wettbewerbsaufsicht gibt. Und wo es eine Wettbewerbsaufsicht gibt, naja, da wissen wir nicht, wie heile die Welt ist. Aber das belegt für mich nur, wie wichtig die Wettbewerbsaufsicht in diesem Bereich ist.
Oligopol, also das heißt, wenige Firmen teilen sich den Markt untereinander auf und wirken dann wettbewerbsmindernd. Gibt es denn Möglichkeiten, dem rechtlich zu Leibe zu rücken, zu sagen, man trennt Produktion und Vertrieb, kann man das nur in Deutschland als Gesetz einführen, müsste man das auf europäischer Ebene einführen, denn die meisten dieser Firmen, wir wissen es ja, agieren ja im wahrsten Sinne des Wortes global.
Also das ist das Thema der Entflechtung im größten Sinne, das können Sie auch isoliert in Deutschland einführen. Sie müssen ja nicht gleich BP weltweit entflechten, man könnte natürlich auch nur in Deutschland Maßnahmen ergreifen. Ich sag mal, wir haben dieses Instrument nicht in Deutschland, viele andere Staaten haben es auch nicht. Ob das wirklich der Weg ist, das müsste man sehr gut überlegen, wenn man da tatsächlich mit agieren wollte. Wir haben Entflechtungen in anderen Ländern gesehen, auch im Mineralölbereich. Standard Oil ist, glaube ich, der bekannteste Fall. Inwieweit das von Erfolg gekrönt ist, es ist ein sehr komplexes Verfahren mit sehr viel Rechtsstreitigkeiten immer wieder verbunden. Ob man da nicht besser beraten ist, zu versuchen, das mit den Mitteln, die wir heute haben, auch die Fusionskontrolle zum Beispiel in den Griff zu kriegen, ist vielleicht doch eher näherliegend.
Staatliche Eingriffe finden Sie wahrscheinlich nicht so prickelnd. Der Staat zwingt ja die Mineralölkonzerne, den freien Tankstellen nicht zu einem höheren Preis das Benzin abzugehen als den eigenen Stationen. Wie weit darf der Staat da gehen, nach Ihrer Meinung?
Das ist eine Regelung, die wir haben und die wird ja jetzt fest im Gesetz verankert. Wir haben sogar gesagt, es ist richtig so. Das ist gar keine Frage, und die Unternehmen haben Systeme, die sicherstellen, das ist ja das Problem, sie dürfen eine Raffinerie nicht teurer verkaufen, als sie an der Tankstelle anbieten, dass das mit diesen vielen Stationen, komplexen Preisstrukturen auch funktioniert, die Systeme sind da und ich denke mal, es funktioniert. Es gibt, wie Herr Mund ja sicherlich ausführen kann, einen einzigen Fall, der anliegt, der jetzt untersucht wird, sagen wir so. Und da gibt es eben eine Grauzone. Wie geht es nun? Werden diese Punkte oder was auch immer angerechnet oder nicht? Und da sagen wir auch, prima Kartellamt, wenn du da einen Rahmen gibst, an den wir uns dann halten können, das ist uns lieber, als wenn wir hier eine Grauzone haben, wo wir immer testen müssen, ist das richtig oder nicht. Also da sind wir völlig auf einer Linie. Sowohl die Verlängerung der Preisschere als auch...
Sie könnten damit ja auch ein bisschen aus der Schusslinie kommen, denn Mineralölkonzerne sind ja diejenigen, die da am Pranger stehen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das natürlich dazu führt, dass die freien Tankstellen zu fairen Preisen beliefert werden und wirklich den Wettbewerb machen können, der dort übrig bleibt. Wir sind da auch mit der Branche im Gespräch, weil das sehr komplexe Fragen sind, die sich an dieser Stelle stellen. Das ist eine sehr schwierige Materie, aber wie gesagt, wir führen da Verfahren. Aus dem Markt gibt es immer wieder Beschwerden. Deswegen versuchen wir hier an der Stelle eben anzusetzen, auch in Gesprächen mit der Branche.
Was rechnen Sie beim ADAC mit der Entwicklung des Spritpreises? Was wird das in diesem Jahr noch werden?
Ganz schwer zu sagen. Also das steht und fällt natürlich zunächst einmal mit dem Ölpreis. Das ist ganz schwer kalkulierbar. Wenn man die weltwirtschaftliche Entwicklung betrachtet, könnte man eigentlich auch Anzeichen sehen für einen sinkenden Ölpreis. Aber wir haben momentan auch viel Spekulation im Rohölpreis, bedingt durch die Iran-Krise. Deswegen ist manches auch in die schlechtere Richtung möglich.
Was ja auch nicht nur durch die Iran-Krise bedingt ist, sondern auch durch Schuldenkrise und Rezession, dass die Notenbanken Geld in die Finanzmärkte geben, die dann für Spekulation benutzt werden, auch auf den Rohölmärkten, auch ein weiterer Kostentreiber, fast wieder ein eigenes Thema, auch für eine Phoenix-Runde. Wir sind am Ende dieser Runde. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bei Phoenix.